Herzlich willkommen zur 5. Episode unseres Podcasts Die Waldbrandforscher. Der heutige Beitrag steht unter dem Motto Die Krux mit der Waldbrandgefahr. Ich möchte über die relevanten Faktoren zur Abschätzung der Waldbrandgefahr und des Waldbrandrisikos sprechen, Begriffsverwirrungen entwirren und darlegen, weshalb eine hohe Waldbrandgefahr oft nur gering ist. Die Abschätzung der Wald- und Flurbrandgefahr ist kein Zuckerschlecken. Es gibt jede Menge Herausforderungen, etwa durch die klimatischen Bedingungen, die Topografie, die herangezogenen Modelle zur Abschätzung der Gefährdung, aber auch durch die räumliche Auflösung sowie den Zustand und die Art der Vegetation. Und dann werden oft noch die Begriffe Gefahr, Gefährdung und Risiko vermischt oder synonym verwendet, obwohl sie theoretisch unterschiedliche Dinge meinen. Fragt man eine KI wie ChatGPT, erfolgt eine Antwort, die so klingen kann. Gefahr ist die Möglichkeit, dass ein Schaden entsteht, zum Beispiel eine scharfe Klinge. Gefährdung ist eine Situation, in der diese Gefahr tatsächlich zum Schaden führt, zum Beispiel wenn jemand mit der Klinge in der Hand herumfuchtelt. Risiko wiederum ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden eintritt und das Ausmaß des potenziellen Schadens. Soweit, so gut. Das Problem, es gibt keine einheitliche Definition dieser Begrifflichkeiten, unter anderem aufgrund verschiedener Anwendungsfälle und Themenbereiche. Beispielsweise ist im Bereich Arbeitsschutz, Gefährdung, die Möglichkeit für einen Personenschaden und Gefahr impliziert bereits eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für einen Arbeitsunfall. Daneben gibt es in der Alltagssprache bei Gefahr und Gefährdung keine Unterscheidung oder die Begriffe werden je nach didaktischer Vorgehensweise unterschiedlich eingesetzt. Zum Beispiel, du bringst dich in Gefahr, wenn du über das Feuer springst oder springst du über das Feuer, bist du gefährdet. Aus diesen Gründen verwende ich in der Feuerthematik Gefahr und Gefährdung ebenfalls synonym. Im Prinzip geht es hier immer um die Voraussetzungen, dass ein unkontrolliertes Feuer entstehen und sich ausbreiten kann. Auf das Waldbrandrisiko werde ich separat eingehen, da hier die Vulnerabilität und Schadensschwere ebenfalls beachtet werden müssen. Zunächst zur Abschätzung der Waldbrandgefahr. Es ist schwierig, von einer Waldbrandgefahr zu sprechen. Das ist ungefähr so, wie zu behaupten, die eierlegende Wollmilchsau gefunden zu haben. Bei der Einschätzung der Höhe der Waldbrandgefahr müssen drei Aspekte berücksichtigt werden. Da ist zunächst die Entstehungsgefahr. Sie besagt, wie wahrscheinlich es ist, dass es zu einem Brandereignis kommt. Dann gibt es die Ausbreitungsgefahr, die, wie der Name schon vermuten lässt, beschreibt, wie rasch ein potenzielles Feuer voranschreitet. Zuletzt braucht es eine Abschätzung der erwarteten Brandintensität. Diese Brandintensität beschreibt, welcher Feuertyp wahrscheinlich auftreten wird, also ob nur relativ harmlose Bodenfeuer entstehen oder mit Kronenfeuern gerechnet werden muss. In Mitteleuropa wird von Seiten Behörden und der Feuerwehr meist nur die Entstehungsgefahr von Waldbränden kommuniziert. Diese Tatsache kann dazu führen, dass bereits nach einer Woche Hitze und Trockenheit vor einer hohen Waldbrandgefahr gewarnt wird, obwohl es davor ergiebig geregnet hat. Tatsächlich ist in einem solchen Fall eben nur die Entstehungsgefahr von Waldbränden hoch, nicht aber die Ausbreitungsgefahr. Ebenso wenig ist eine hohe Brandintensität zu erwarten. Das bedeutet, dass die kumulierte Waldbrandgefahr, die gemeinsame Betrachtung von Entstehung, Ausbreitung und Intensität, nur im mittleren Niveau anzusiedeln ist. Aber weshalb ist die Unterscheidung der verschiedenen Aspekte der Waldbrandgefahr wichtig? Die Ausbreitungsgefahr und Brandintensität beschreiben das Brandverhalten und sind damit entscheidend für das Gefahrenpotenzial, das von einem Vegetationsbrand ausgeht. Je rascher sich ein Feuer ausbreitet und je intensiver es ist, desto gefährlicher ist es für Einsatzkräfte, Siedlungsräume und die Bevölkerung. Daher sollte auch nur dann von einer hohen Waldbrandgefahr gesprochen werden, wenn alle drei Gefährdungsaspekte erhöht sind. Nun stellt sich die Frage, welche Parameter man berücksichtigen muss, um die Waldbrandgefahr korrekt abzuschätzen. Grundsätzlich sollten für einen holistischen Ansatz neben den meteorologischen Bedingungen auch die Brandursachen, die Vegetation und die Topografie herangezogen werden. Oft wird die Waldbrandgefahr allerdings mit der Feuchtigkeit des Brennmaterials gleichgesetzt. Damit ist der Wassergehalt der leicht brennbaren und abgestorbenen Biomasse am Boden gemeint. Das sind beispielsweise Nadeln, Laub oder Gräser. Bei der Brennstofffeuchte handelt es sich um den entscheidenden Faktor, ob ein Vegetationsbrand überhaupt entstehen kann. Auch auf das Feuerverhalten hat die Feuchtigkeit des Brennmaterials große Auswirkungen. Die Brennstofffeuchte kann direkt gemessen werden, wird meist aber über die meteorologischen Rahmenbedingungen abgeleitet, vor allem den Niederschlag, die Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und den Wind. Dafür werden Waldbrandgefahrenindizes verwendet. Ein in Mitteleuropa und weltweit häufig verwendetes System ist der kanadische Fire Weather Index, abgekürzt FWI. Er kann als kumulierter Index bezeichnet werden, der über die Witterung, die Entstehungsgefahr und das Verhalten von Waldbränden beschreibt bzw. vorhersagt. Eine Herausforderung dabei ist, dass der FWI für kanadische Verhältnisse entwickelt wurde und er in den Winter- und Frühjahrsmonaten keine brauchbaren Ergebnisse liefert. Häufig wird hier die Brandgefahr unterschätzt, besonders wenn die Südhänge bereits schneefrei sind. Auf der anderen Seite erfolgt bei starkem Wind eine Überschätzung der tatsächlichen Gefährdung. Außerdem berücksichtigt der FWI, wie beschrieben, nur die meteorologischen Bedingungen. Diese Einschränkungen des FWI sind nicht unbekannt und es werden unterschiedliche Anstrengungen unternommen, um ihn zu verbessern, einen anderen Index zu verwenden oder überhaupt einen neuen, auf mitteleuropäische Verhältnisse angepassten Waldbrandindex zu entwickeln. Das ist jedoch alles andere als trivial. Man könnte auch sagen, es handelt sich um eine Sisyphusarbeit. Oder um die Katze aus dem Sack zu lassen, die tatsächliche Vorhersage von Vegetationsbränden, also wo, wann und wie sie auftreten, ist nur unter Vorbehalt möglich. Aber woran liegt das? Da ist einmal die stochastische Natur der Brandursachen. Es kann noch so heiß, trocken und windig sein, wenn keine passende Zündquelle ihre Aufwartung macht, fängt der Wald auch nicht Feuer. Auf der anderen Seite kann es selbst bei geringer meteorologischer Brandgefahr zu Vegetationsbränden kommen, etwa wenn ein Feuerteufel unterwegs ist oder die Selbsthilfegruppe der anonymen Raucher zu einem Kiefernwaldspaziergang einlädt. Ein weiterer Punkt, der die Vorhersage von Waldbränden erschwert, ist die räumliche Auflösung. Meteorologische Regionalmodelle haben derzeit eine Auflösung von 1 Kilometer. Die Informationen zu Temperatur, Niederschlag, Wind oder Luftfeuchtigkeit liegen also in einem interpolierten räumlichen Gitternetz vor. Das heißt, für jeden Kilometer gibt es einen anderen Wert. 1 Kilometer ist aber noch immer viel, wenn man an die Heterogenität der Alpen denkt. Das Paradebeispiel: Am Südhang eines Tals herrscht hohe Brandgefahr, doch am Nordhang ist sie nur gering. Aber beide Flächen liegen innerhalb einer räumlichen Zelle der modellierten Waldbrandgefahr. Der Hausverstand genügt, um zu verstehen, dass der Modelloutput in solchen Fällen kein korrektes Gefährdungsbild ergibt. Dieser Herausforderung kann man begegnen, indem man höher aufgelöste Daten zur Vegetation und Topographie in das Modell integriert. Aber auch dann bleiben manche Unsicherheiten bestehen. So ist es selbst für regionale Wettermodelle äußerst schwierig, die lokalen Windbedingungen oder Niederschläge abzubilden. Eine weitere Schwierigkeit bei der Modellierung der Waldbrandgefahr sind veraltete Daten. Dieser Umstand ist besonders bei der Vegetation relevant. Ein Beispiel: Anhand der verfügbaren 3 Jahre alten Luftbilder wird an einem bestimmten Punkt ein dichter Fichtenwald angenommen. Tatsächlich wurde dieser Bestand aber vor 2 Jahren geschlägert, die Bäume entfernt und inzwischen befindet sich auf der Fläche dichte, trockene Vegetation aus Gräsern, Kräutern und Sträuchern. Damit ist die Entstehungsgefahr durch das leicht brennbare Material höher als vom Modell angenommen. Durch den stärkeren Windeinfluss übersteigt auch die Ausbreitungsgefahr die modellierten Werte. Gleichzeitig ist aber die Brandintensität nur gering, da aufgrund fehlender Bäume kein Kronenfeuer möglich ist. Noch ein anderes Problem muss bei der Vorhersage von Waldbränden berücksichtigt werden, und das ist der phänologische Zustand der Pflanzen. So kann eine lange Sommerdürre dazu führen, dass selbst Laubwälder austrocknen, wodurch auch dort Kronenfeuer möglich sind, wie 2024 in einem Eichenmischbestand in Niederösterreich geschehen. Besonders fies sind aber Frühjahrsbrände. Wald- oder generell Vegetationsbrände sind in den Monaten Februar, März und April nur schwer zu fassen. Bei passender Witterung, also einem warmen, sonnigen und windigen Tag, kann bereits kurz nach einem Regenereignis die abgestorbene, tote Biomasse des Vorjahres trocken genug für eine Entzündung sein. Das trifft etwa für eine braune Wiese zu, die noch nicht ergrünt ist, oder auch auf die Nadelstreu in einem offenen Waldbestand. Solche Brände im Frühjahr, die oft den Charakter von Flurbränden haben, können durchaus größere Ausmaße annehmen. Allerdings zeigen gewöhnliche Waldbrandindizes an solchen Tagen eine geringe Gefahr, unter anderem aufgrund der frühjahrsbedingt bescheidenen Temperaturen. Jetzt kommt aber der zweite Haken. Diese hohe Brennbarkeit gilt nur so lange, bis im April oder Mai das frische Grün austreibt. Innerhalb weniger Wochen sinkt die Brandgefahr auch bei Trockenheit deutlich, da die jungen Pflanzen viel Wasser enthalten, damit kaum brennbar sind und sich auch das bodennahe Mikroklima verändert. Es wird feuchter. Also zuerst eine hohe Brennbarkeit, dann auf einmal eine geringe Entzündungsgefahr. Wie soll sich der bedauernswerte Waldbrandindex da noch auskennen? Für die korrekte Abschätzung der lokalen Brandgefahr ist in jedem Fall ein integrierter Ansatz wichtig, der, wie erwähnt, Daten zur Meteorologie, Vegetation, den Brandursachen und der Topografie verknüpft. Im Idealfall existiert neben einem Waldbrandgefahrenindex auch ein Graslandfeuerindex, welcher in Deutschland bereits in Verwendung ist. Dadurch kann die Vegetationsbrandgefahr abseits von Waldflächen besser beschrieben werden. Dies ist auch deshalb wichtig, weil rund 80% aller Waldbrände in Österreich zunächst auf Flurflächen oder in offenen Waldbereichen ausbrechen und sich erst anschließend auf den geschlossenen Baumbestand ausweiten. Möchte man nun das Waldbrandrisiko bestimmen, braucht es zusätzlich zur Abschätzung der Gefährdung auch eine Abschätzung der Vulnerabilität, wörtlich übersetzt Verwundbarkeit von Siedlungsräumen und Infrastrukturen. Am besten werden auch die zu erwarteten Auswirkungen integriert. Eine Gefahrenabschätzung bei Waldbränden bezieht sich immer auf den aktuellen Zustand. Zum Beispiel, Achtung, es ist trocken, deshalb kann im Kiefernwald ein Kronenfeuer auftreten. Die Risikomodellierung für Waldbrände kann jedoch auch als zeitlich neutraler Ansatz umgesetzt werden, etwa für die Kartierung von Risikogebieten. Beispiel, Achtung, dein Holzhaus steht am Rand eines Kiefernwaldes mit Kronenfeuerpotenzial, deshalb hast du ein hohes Brandrisiko. Tatsache ist aber, in Österreich und Mitteleuropa steckt die Erarbeitung flächendeckender Karten für eine Darstellung des Waldbrandrisikos in den Kinderschuhen. Dies liegt unter anderem daran, dass es kaum belastbare Daten zur Vulnerabilität heimischer Gebäude und Infrastrukturen im Waldbrandfall gibt. Somit besteht einiges an Nachholbedarf, um das momentane und zukünftige Waldbrandrisiko besser abschätzen zu können und damit festzustellen, wo es besonders dringend Waldbrandpräventionsmaßnahmen braucht. Das war es schon wieder für heute. In der nächsten Episode unseres Podcasts werde ich erklären, weshalb Waldbrandprävention so wichtig ist und warum wir kontrolliertes Abbrennen einsetzen müssen, um Extrembrände zu verhindern. Bei Fragen oder Wünschen schreibt wie immer eine E-Mail an fire@boku.ac.at mit dem Betreff Podcast.